Moin, ihr hört eine Sonderfolge unseres Podcasts Friday. Diese Aufzeichnung entstand auf unserer Veranstaltung Up to Date am 27. November 2025 in Varel. Ivana Radovanovic spricht in diesem Vortrag über die Chancen von KI im Marketing. Ihr vermisst wahrscheinlich schon unseren Podcast Friday. Freut euch auf das Jahr 2026. Bis dahin.
Danke auch nochmal für die kurze Intro. Ich stelle mich ja nochmal kurz persönlich vor. Mein Name ist Ivana Radovanovic und ich sage immer, ich helfe seit rund 15 Jahren Unternehmen dabei, aus Produkten und Dienstleistungen starke Marken zu machen und diese Marken dann eben auch in eine überzeugende Kommunikation zu gießen. Und das seit rund 2 Jahren jetzt mehr und mehr natürlich auch mithilfe von KI. Also ich habe mehrere Dutzend Projekte für die Marken, die wir unten sehen, umgesetzt. In einer großen Bandbreite, also von Bild- und Videotools über die Entwicklung von Strategietools mit KI, die Optimierung von Designprozessen, ein bisschen zu Bildgeneratoren. Ich bin aktives Mitglied im Bundesverband Digitale Wirtschaft, wo ich mich eben auch einsetze für einen möglichst ethischen Umgang mit dieser Technologie. Und genau, anders als mein Nachredner werde ich heute eher auf einer Metaebene mit Ihnen unterwegs sein und beleuchten, welche strategischen Weichen man setzen muss, damit man als Marke KI nicht nur erfolgreich, sondern auch ethisch vertretbar umsetzen kann. Und für den Start habe ich eine kleine Warm-up-Übung mitgebracht. Wer möchte erraten, was man hier sieht? Einfach reinwerfen, gerne reinrufen.
Die Arme von einem
Pulpo. Okay, spannend.
Ein Auge
ist gut. Auch Orchidee habe ich noch nicht gehört, aber ich löse schnell auf. Das sind die ersten Versuche mit dem Bild, mit der Bild-KI Midjourney, ein menschliches Gesicht zu prompten. Ja? V1 ganz links, 2 Jahre später V6 ganz rechts. Ich zeige diese Grafik immer ganz gerne. Also das hat sich ein Künstler den Spaß gemacht und hat mit einem und demselben Prompt quasi die Versionen der Software verglichen über die Jahre. Und ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn man sich anguckt, was in 2 Jahren passiert ist, wie wir von einem kryptischen Etwas hin zu Fotorealismus gekommen sind. Und dann wundert es nicht, dass eben auch im Branding-Kontext ganz häufig die Diskussionen sehr kontrovers sind. Man hat auf der einen Seite die Evangelisten, die sagen, diejenigen, die noch nichts mit KI machen, nicht investiert haben, die haben den Anschluss verloren, die können eh einpacken auf der einen Seite. Und dann hat man eben die Skeptiker auf der anderen, die sagen, ja, KI eröffnet tolle neue Möglichkeiten, aber sie hat ihre Grenzen und den Menschen kann sie so oder so in nichts ersetzen. Und meine Perspektive darauf ist, dass die Wahrheit mit vielen, vielen Facetten in der Mitte liegt. Und deswegen finde ich es in dem Kontext auch immer sehr wichtig, sich zum einen die Potenziale anzugucken, auf der anderen Seite über Herausforderungen und Risiken sich aufzuklären und eben für sich eine Strategie zu entwickeln, wie man am besten das Thema angehen möchte. Und ich habe mir jetzt mal die aus meiner Sicht 4 oder 5, glaube ich, sind es Potenzialthemen mitgebracht. Punkt 1, Kreativproduktionen werden zugänglicher. Wir haben es vorhin mit dem Animationsvideo gesehen. Ne? Ich denke, da ist auch sehr viel Arbeit reingeflossen, aber man kann heutzutage auch als kleineres Unternehmen vergleichsweise qualitativ hochwertige Inhalte gestalten, ohne dass man jetzt den großen Produktionsapparat braucht. Ja. Die beiden Videos, die Sie hier sehen, die sind, und vor allem, man kann auch relativ schnell auf Trends reagieren. Ja. Die beiden Videos, die Sie hier sehen, die hat jeweils eine Person gemacht, von Konzept bis zur Umsetzung. Ich sage bewusst zugänglicher, nicht billiger. Darauf komme ich nachher noch einmal zu sprechen. Das Thema Personalisierung wird meiner Meinung nach viel zu selten gesehen oder besprochen. Was ist damit gemeint? Mit KI können wir jetzt sehr, sehr, sehr individuelle Kundenansprachen gestalten in Real-Time. Ich habe Ihnen hier 2 Beispiele aus der Praxis mitgebracht. Mediamarkt hat in Spanien jetzt einen Piloten gestartet, wo die KI im Hintergrund quasi mitverfolgt, was Kunden machen, also was sie sich ansehen, was sie vielleicht gekauft haben, wo sie länger verweilen. und dann jedem User seine individuelle E-Commerce-Seite sozusagen aussteuern. Und angeblich haben sie damit schon ihre Conversion Rate um 16% erhöht innerhalb von ein paar Monaten. Das Lidl-Beispiel ist ein etwas verspielteres. Lidl Leiset hieß die Kampagne. Da konnten Kunden dann in einem Bildgenerator auch im Lidl-Stil Produkte prompten, die sie sich gerne in der Eigenmarken, im Eigenmarkensortiment wünschen würden. Ja, also die Voodoo-Puppe wird es vielleicht nicht, aber für Lidl wahrscheinlich auch einfach eine schöne Quelle von Ideen, was Kunden dann vielleicht spannend fänden als Lidl-Eigenmarkenprodukt. Dann ist mit KI, also mit KI sind wir in gewisser Hinsicht auch sehr viel flexibler und können Kampagnen skalieren. Also zum einen kann man ein Shooting machen und dann relativ einfach viele Abformate von oder Varianten von einem und demselben Motiv und oder man erstellt einen digitalen Zwilling von einem Model oder einem Produkt, so wie es H&M und Coca-Cola gemacht haben und ist dann eben nicht von dem eigentlichen Menschen mehr abhängig und kann mit einem initialen Shooting, wo man dann natürlich auch die Nutzungsrechte verhandeln sollte mit den Models entsprechend. Aber man kann dann im Grunde das Gesicht weiterverwenden, ohne dass man die Models immer wieder quer durch die Weltgeschichte zum Shooting einfliegen lassen muss. Und eben internationale Adaptionen wie bei Coca-Cola sind eben jetzt auch mit dieser Technologie sehr viel zugänglicher. Wir können Kunden besser verstehen, also KI ist ja sehr gut darin, große Datenmengen zu verarbeiten und Muster zu erkennen und auch eben dann entsprechend Trends abzuleiten. Das, was Sie hier sehen, ist eine Plattform aus Frankreich, Orian. Da kann man ein Bild von einem Produkt, in dem Fall ist es ein Kleid, hochladen und die KI durchsucht dann alle möglichen Social-Media-Kanäle und informiert einen darüber, wie das Sentiment ist, in welchem Kontext das Produkt eingesetzt wird, etc. Das heißt, man versteht viel besser, wie Kunden mit dem eigenen Produkt interagieren. Dann Themenbereich, wo sich gerade wahnsinnig viel tut, ist die Suche. Also Sie kennen das bestimmt, bei Google kriegt man jetzt immer diese KI-Anzeigen oben, also KI-Antworten oben angezeigt. Viele Menschen suchen immer weniger überhaupt in Suchmaschinen, sondern gehen einfach direkt in ChatGPT rein und fragen danach. Und naja, man möchte ja eigentlich gerne in diesen Antworten gelistet werden. Und sehr vereinfacht gesagt, wie funktioniert das? Es werden diejenigen Websites oder Ergebnisse in KI-Antworten angezeigt, die die beste und präziseste und gut strukturierteste Antwort auf die Kundenanfrage haben und nicht diejenigen, die möglichst viel Budget in Suchmaschinenmarketing gesteckt haben. Ja, das heißt, es bildet jetzt auch für kleinere Unternehmen die Chance, vor allem wenn sie Expertise in einem bestimmten Bereich haben, weiter oben gelistet zu werden. Deswegen Relevanz schlägt Budget. Wenn Sie sich damit noch nicht beschäftigt haben, rate ich Ihnen, das auf jeden Fall zu machen. Da wird jetzt auch noch sehr viel passieren. Und da hat man jetzt die Möglichkeit, auch in Anführungsstrichen als kleines oder mittelständisches Unternehmen sich gut zu positionieren. Das im Wesentlichen zu den Chancen, jetzt zu den Risiken oder Herausforderungen, wie man es schön sagt, ne? Auf der anderen Seite. Was gibt es da zu beachten? Zum einen ist KI nicht linear steuerbar. So, KI ist probabilistisch, wahrscheinlichkeitsbasiert und deswegen kann ein und derselbe Prompt heute ein Ergebnis liefern und morgen ein etwas anderes. Das versucht die linke Darstellung hier einmal plakativ darzustellen. Und vielleicht ist Ihnen auch der Begriff der KI-Halluzination geläufig. Also da geht es darum, dass Modelle sich zum Teil Informationen dazu denken, die nicht korrekt sind. Und da muss man halt eben gucken, dass man es gut steuert und moderiert. Manchmal passieren eben einfach Dinge, die man nicht machen möchte, wie hier ein Chatbot der Firma Cursor, der sich eine Firmenpolice ausgedacht hat und diese immer wieder in Kundenanfragen angebracht hat, bis dann irgendwann ein Kunde gesagt hat, versteht es überhaupt nicht, das gibt es doch gar nicht bei euch. Ja. Bisschen peinlich dann in dem Moment. Aber ja, KI-Halluzinationen sind etwas, womit man das einfach nicht momentan, zumindest noch nicht technisch wegzukriegen ist und dessen man sich bewusst sein muss und einfach Strategien entwickeln, wie man mit diesen umgeht. Dann knifflig, aus meiner Sicht, einer der wahrscheinlich am meisten diskutiertesten und kniffligsten Bereiche, sind die rechtlichen Bedenken, die viele Unternehmen zu Recht haben und mit diesen sehr eng verbundenen ethischen Fragestellungen, haben wir vorhin auch schon kurz eingeläutet. Dazu die zwei wichtigsten Bereiche, denke ich, sind Urheberrechte, also KI-Modelle. Einfach gesagt, verstoßen KI-Modelle eigentlich per se gegen Urheberrechte, weil sie auf dem ganzen Internet basieren. So, das heißt, das greift natürlich, das empört natürlich Menschen wie Künstler, Fotografen, Verlage, deren ganzes Wissen dafür genutzt wird, um diese Modelle zu trainieren. Und ja, zum Thema Datenschutz, die meisten Modelle werden nicht in der EU, also nicht per se in der EU gehostet. Und das ist natürlich eben auch für uns in Deutschland ein Problem dann in der Anwendung. Es passiert sehr viel in dem Bereich. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Es gibt viele Initiativen, die sich dafür stark machen, dass die Kunstschaffenden bzw. alle Content Creator, deren Inhalte für diese Modelle genutzt wurden, auch einen Teil vom Kuchen abbekommen. Also die GEMA hat jetzt gerade in erster Instanz gegen OpenAI vom Gericht Recht behalten. Die setzt sich für die Rechte von Musikern ein. In Kalifornien wurde ein Gesetz erlassen, das verbietet, dass man Schauspieler mit KI nachbildet ohne ihre Einwilligung. Und es gibt auch strategische Kooperationen zwischen großen Verlagen und den KI Tech-Unternehmen, wo halt einfach finanzielle, also Verträge geschlossen werden, damit diese Technologie weiterhin beispielsweise auf Axel Springer zugreifen kann. Ja, also ich glaube, da ist die Technologie einfach ein bisschen schneller als die Infrastruktur bzw. die Regulierung. Und da wird es in den nächsten paar Jahren auch einige Veränderungen geben. Thema Vertrauen. Ich glaube, also die logische Konsequenz von allem, was ich jetzt vorhin gesagt habe, ist natürlich, dass viele Menschen skeptisch sind oder sich in ihrem Job bedroht fühlen, weil sie denken, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird jetzt so viel über Kosteneinsparungen gesprochen. Ist mein Job vielleicht morgen dadurch bedroht? Und dann gibt es auch neuere Studien, die gezeigt haben, dass die Werbewirkung sinkt, wenn man, wenn man dem Betrachter offenlegt, dass etwas zu 100% mit KI generiert ist. Das heißt, auch da sollte man informiert bleiben und genau hingucken. Es gibt tatsächlich auch einige große Firmen, gerade die so Anti-KI-Kampagnen, maßgeblich in den USA, muss man dazu sagen, aber die sind auch ein Stück weiter, als wir machen, ja, wo sie halt eben KI, gegen KI kommunizieren. Und dann gibt es auch mehr und mehr Beispiele, wo sehr, sehr händisch aufwendige Marketingproduktionen gemacht werden für Dinge, die man eigentlich mit dem Computer hätte machen können, wie hier ein Beispiel von einem 10-Sekünder von Apple, der komplett mit der Hand gedreht ist. Das hätte man eigentlich eigentlich digital bedienen können oder herstellen können. Und ich glaube eben, der Grund für oftmals eben Skepsis und auch diese Wut zum Teil ist, dass viele Unternehmen oder oftmals einfach nur diskutiert wird, KI ist billig, mit KI können wir Kosten einsparen, wie können wir Kosten einsparen. Und das ist ein Phänomen, das ich ganz gerne die Effizienzfalle nenne, weil ich glaube, dass es aus zwei Gründen man in diese nicht fallen sollte. Zum einen ist es eben das Thema Vertrauen und Außenwirkung. Und zum anderen, wenn man sich zu sehr auf das Thema Effizienz und wie kann ich etwas, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, jetzt mit KI billiger machen, fokussiert, dann verliert man aus den Augen, was dann überhaupt auf der Potenzialseite möglich ist. Ja? Und vor allem eben auch vielleicht, was morgen sein wird, weil KI verändert nicht nur unsere Möglichkeiten, sondern auch die Art und Weise, wie Endverbraucher mit Marketingkanälen umgehen. Und manchmal geht es eben auch nach hinten los. Klarna hat zum Beispiel, ich glaube, die waren sogar eine der ersten, die gesagt haben, wir ersetzen unseren kompletten Kundenservice durch KI. Und ein Jahr später haben sie dann wieder angefangen, Menschen einzustellen, weil sie festgestellt haben, es gibt gewisse Themen, da wollen Menschen einfach mit Menschen interagieren. Selbst wenn die Maschine das genauso gut kann, die Emotion ist einfach eine andere. Und deswegen sage ich immer, rate ich meinen Kunden immer, dass man sich diesen Dreiklang immer vor Augen hält. KI, Disruption passiert nicht nur auf der technologischen Seite und auf der Möglichkeit, die wir technologisch haben, sondern sie ändert eben auch die Kanäle, die wir als Marke nutzen und sie ändert auch das Verhalten der Menschen, die mit diesen Kanälen interagieren. Genau. Und was eben wichtig ist, diese Risiken schrecken manchmal ab oder lähmen. Ich denke, es gibt genug Möglichkeiten, Strategien zu entwickeln, mit diesen Risiken umzugehen. Ich habe hier nur als Impuls in der Übersicht ein paar Gedanken. Zum einen ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und auch bewusst zu kommunizieren, welche Rolle der Mensch hat und welche Rolle die Maschine hat und dass man eher guckt, wie kann KI Menschen unterstützen und sie besser daran machen, was sie tun, statt sie zu ersetzen. Dann rechtliche Themen muss man für sich klären und eine klare Richtlinie im Unternehmen entwickeln, KI-Governance entwickeln. AI for Busy Work, was ist damit gemeint? Eigentlich sollte man ja gucken, dass man KI einsetzt, um eben den Menschen zu entlasten und um Menschen Dinge abzunehmen, die ihnen zu viel Zeit weg davon nehmen, qualitativ hochwertige Arbeit zu machen oder über Strategie nachzudenken, Innovation nachzudenken. Was meine Multimodal-Strategie, da geht es darum, Sie haben jetzt auch hoffentlich durch meinen Vortrag jetzt, konnte ich gut vermitteln, es entwickelt sich einfach alles wahnsinnig schnell. Und deswegen ist es geraten, technisch offene Lösungen zu etablieren und sich nicht von einem KI-Modell abhängig zu machen. Weil was heute mit dem einen Modell gut geht, kann morgen vielleicht das andere sehr viel besser. Und deswegen ist daran geraten, eher in offenen Systemen zu denken, an die man unterschiedliche Modelle anstecken kann. Transparenz ist, glaube ich, ein No-Brainer. Ja, also sowohl intern als auch den Kunden gegenüber transparent machen. Nutzt man KI und wenn ja, wofür und warum? Und wer sagt, boah, das mit den Urheberrechtsverletzungen ist tatsächlich noch eine rechtliche Grauzone, aber das ist mir irgendwie alles zu heiß, auch ethisch. Es gibt ja KI-Modelle, die sozusagen brand-safe sind, also die nur auf lizenzierten Daten trainiert sind und das ist auch immer eine Möglichkeit zu sagen, man fokussiert sich nur auf diese. Adobe hat mit Firefly ein Modell, sagen zumindest, wir haben alle Rechte an allen Daten, mit denen das Modell trainiert wurde, eingekauft. Bin ich noch gut in der Zeit? Ja? Super. Hier ein kleiner Exkurs aus der Praxis, eben Vertiefung zum Thema Brand-Safe-Modelle. Hier haben wir für eine große Waschmittelmarke, vielleicht kennt es der eine oder andere, da ging es auch um Bildgenerierung mit KI und hier haben wir mit dem Kunden gemeinsam beschlossen, okay, wir haben ja unterschiedliche Phasen. Ja? Wir haben so Phasen, da vertesten wir Modelle und gucken erstmal, was möglich ist und da ist erstmal alles offen. Also wir dürfen alle Modelle nutzen. Wenn es dann aber in die produktive Nutzung wirklich zum Kunden hinausgeht, dann müssen wir oder schränken wir uns bewusst selber ein, nur auf eben 100% lizenzierte Modelle. Warum haben wir diesen Prozess gewählt? Und den finde ich ist immer noch eine richtige Herangehensweise, wenn man so das Team up-to-date hält, was eigentlich technisch möglich ist, ja, und nicht sagt, ihr dürft jetzt nur das Modell nutzen, sondern ihr dürft spielen sozusagen mit allem, was auf dem Markt ist. Aber das auch nur, damit man weiß, was überhaupt geht, weil das, was vielleicht mit diesen markensicheren Modellen heute nicht geht, aber hier vorne schon, die ziehen nach. So. Und deswegen ist es aus allein schon dem Innovationsgedanken für mich ein richtiger Weg. Was man sich eben, habe ich jetzt vorhin schon kurz angedeutet, sauberes Gewissen, schlechtere Ergebnisse, was ist damit gemeint? Also diese Brand-Safe-Modelle sind meistens auf einem sehr viel kleineren Datensatz trainiert. Deswegen, und oftmals ist es Stock, und deswegen produzieren die meistens auch nicht so gute Ergebnisse wie die neueren. Also wenn man jetzt beispielsweise Adobe Firefly und Google, weiß nicht, ob Sie Google Gemini oder Google Veo schon mal gehört haben, die sind qualitativ meilenweit weiter vorne. Und man muss sich einfach diesen Trade-off bewusst sein, dass wenn man eher sagt, okay, ich möchte ethisch vertretbare KI nutzen, man manchmal auch ein bisschen in der Qualität einfach einen Kompromiss eingehen muss. Aber dafür ein sauberes Gewissen hat. Genau, wie sieht es denn in der Praxis aus? Ich denke, dadurch, dass das Thema so komplex ist und auch ehrlicherweise so neu ist, ist es kein Wunder, dass es eine neue Studie von BCG aus diesem Jahr ergeben hat, dass rund 75% der Unternehmen sagen, strategisches KI für uns eins der Top-Themen, aber nur 25% sagen, ich sehe da wirklich schon ROI oder eben ich habe einen Mehrwert durch KI. Wenn man da aber nochmal genauer reinliest, dann stellt man oftmals fest, oftmals liegt es gar nicht an der Technologie. Ja? Also es liegt gar nicht so sehr an KI an sich, sondern daran, dass Firmen oftmals nur in Software, also nur in Tools investieren und nicht die kulturellen, strukturellen und strategischen Weichenstellen und Grundlagen setzen, um KI wirklich erfolgreich dann im Unternehmen zu implementieren. Und genau, das letzte Teil meines Vortrags möchte ich genau auf diese Punkte eingehen. Wie kann man es denn besser machen? Zum einen, also erstmal anfangen damit, sich über die unterschiedlichen Ebenen von KI-Implementierung und die Komplexität vor Augen zu führen. Ja, also es muss anfangen mit Haltung, Zieldefinitionen, definieren, was wollen wir überhaupt eigentlich erreichen, wie messen wir Erfolg. All diese Ebenen einmal, ich nenne es immer liebevoll meine KI-Zwiebel, durch all diese Schichten muss man sich einmal durcharbeiten, bis man dann letztendlich bei Tools und wirklich bei der Anwendung ankommt. Das heißt, es ist im Detail. Ich fange mit meinen Kunden eigentlich immer damit an, Ziele beziehungsweise erstmal eine Haltung zu definieren. Ja, wollen wir KI nutzen? Wenn ja, wofür? Was sind No-Gos für uns? Und dann eben damit zusammenhängt auch, was sind denn wirklich strategische Ziele, die wir erreichen wollen. Wenn Sie da Inspiration suchen, ich kann Ihnen dazu raten, sich mal auf der IBM-Website umzugucken. Die haben da einen ganzen Bereich, wo sie es auch eben nach außen kommunizieren, weil Haltung ist natürlich etwas, was man einerseits intern und auch an Richtlinien gießen kann, aber man kann und sollte das auch nach außen hin kommunizieren als Unternehmen, wenn man mit KI arbeitet. Und wenn man das dann einmal glattgezurrt hat, dann geht es in die Erarbeitung sogenannter Use Cases. Das bedeutet im Grunde Anwendungsfälle, ja, also dass man definiert, was machen wir da jetzt genau mit KI. Und da ist meine Empfehlung immer, auf zwei Seiten zu kommen. Also einmal top-down aus der strategischen Brille und einmal bottom-up. Top-down im Sinne von, dass man sich mit dem Management dann meistens auch hinsetzt und überlegt, okay, was sind denn unsere Unternehmensziele, unsere Ziele als Marke und da guckt, wo könnte KI für uns gegebenenfalls einen Mehrwert schaffen und dann aber eben auch aus der Operative rauskommt und sagt, wo sind Herausforderungen, Dinge, mit denen wir gerade noch nicht so gut, nicht so glücklich sind, verpasste Potenziale und eben da auch nochmal schaut, wo haben wir da Ideen, wie KI uns helfen könnte und diese beiden Ebenen dann übereinander legt. Ich mache das meistens in so ein bis zwei Tagesworkshops mit meinen Kunden. Da befüllen wir dann auch so Use Case Charts, wo es wirklich dann ins Eingemachte geht. Was ist das Ziel? Wie messen wir Erfolg? Welche Daten brauchen wir? Welche Leute im Unternehmen brauchen wir dafür? Welches Budget haben wir vor Augen? Welche Zeit wollen wir uns dafür geben? Und wenn das dann sitzt, dann kann man sich überlegen, welche technologische Möglichkeit, ne? Also welche Technologien und ist es überhaupt KI? Manchmal kommt dann sogar raus, brauchen KI für diesen Use Case gar nicht. Das passiert tatsächlich. Dann den kulturellen Nährboden schaffen. Ja, also KI ist, wie ich es vorhin auch gesagt habe, ist einfach, die Arbeit mit KI ist nie linear, sondern oftmals eher so in Kurven. Man muss viel iterieren und viel in Anführungsstrichen Fehler machen, ja, also einfach mal loslegen, mal einen Prototypen bauen, schnell erste Ergebnisse erzielen, sehen, was funktioniert, was nicht, wieder zurückgehen, um dann so lange feintunen, bis man bei einem Ergebnis ankommt. Das klingt vor allem für Deutschland und Deutsche, glaube ich, meistens immer so angsteinflößend, so, oh Gott. Aber es ist nun mal einfach so. Ne? Es ist diejenigen von Ihnen, die vielleicht mit Produktentwicklung zu tun haben, oftmals ist es einfach so, man geht einen Weg los und denkt, ich mache jetzt das, dann passiert das, aber mit KI ist das halt eben oftmals nicht der Fall. So. Und deswegen sage ich mal ganz gerne, in dem Kontext, kontinuierliches Lernen zählt sehr viel mehr als fertiges Wissen, weil im KI-Zeitalter gibt es sowas wie fertiges Wissen gar nicht. Was heute nicht geht, kann morgen schon wieder gehen. Deswegen unangenehm vielleicht, weil man wirklich die ganze Zeit gefordert wird, aber eigentlich muss man sich die ganze Zeit fortbilden und mit der Technologie beschäftigen. Thema Infrastruktur und Befähigung. Ich glaube, dass man erstmal ein Bewusstsein in Unternehmen schafft und Neugier weckt, ist natürlich erstmal so der erste Startpunkt. Mitarbeitende und Kolleginnen und Kollegen mitnehmen, Workshops, KI-Inspirationen bieten. Und dann eben ganz wichtig, und es wird oftmals unterschätzt, also auch die Organisation befähigen, ja, einfach die Möglichkeit geben, sich auszutesten, technologische Playgrounds schaffen, Schulungen anbieten, ja. Und dann bis hin zu wirklich Verantwortlichkeiten schaffen. Ich bin kein Fan davon. Manchmal hört man ja auch so Manager, die sagen, bei mir im Unternehmen müssen jetzt alle alles mit KI erstmal probieren. Ich glaube, das ist ein bisschen überambitioniert. Es hilft, man tut gut daran, wenn man sagt, es gibt Menschen, die für dieses Thema den Hut aufhaben, die das für das Unternehmen tatsächlich strategisch nach vorne bringen wollen. Und dann eben was für mich aus der Praxis sehr erprobte Herangehensweise ist, dass man wirklich eine oder mehrere KI-Taskforces bildet. Sieht man es hier leider nicht, hier unten wäre eigentlich auch ein Rahmen drum. Ist ein bisschen überblendet. Ich sage immer, es hilft, wenn man sagt, man hat ein Steering Committee, das eher diese strategischen Themen, also übergeordnete Zielsetzung, Governance, rechtliche Themen beackert. Und dann eben ein eher operativ arbeitendes Team, das sich mit technologischen Möglichkeiten, mit Prototypen beschäftigt, mit dem Datenmanagement. Und dass man dann in diesen zwei Ebenen regelmäßig zusammenkommt, Erfahrungen austauscht und guckt, wie man das Thema fürs Unternehmen strategisch nach vorne bringen kann. Na? Mag er nicht mehr. So, den Satz, KI ist kein Sprint, sondern ein Marathon, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Ich habe ihn jedenfalls sehr häufig gehört und euch selber sehr häufig gesagt. Ich finde, der ist auch immer ein bisschen demotivierend. Deswegen sage ich heute, KI ist zwar ein Marathon, aber man kann ihn mit einem Sprint beginnen. Vorschlag, wenn Sie noch keinerlei Berührungspunkte haben oder sagen, das Thema ist noch neu für mich, nehmen Sie sich doch mal für Ihr Unternehmen einfach mal ein Quartal vor. Ja, erster Monat schafft man Grundlagen, Verantwortlichkeiten, Strukturen, eine erste Version der Governance, überlegt sich Ziele und Use Cases, dann sagt man, einen Monat lang testen wir probieren das aus, wir bauen Prototypen und dann werden wir unterwegs vielleicht eben auch merken, was uns fehlt an Daten, an vielleicht Kolleginnen und Kollegen, an Dienstleistern. Und dann im dritten Monat oder im dritten Drittel einfach zu schauen, okay, was haben wir erreicht, was haben wir gelernt, was hat funktioniert, was nicht. Und wenn, vor allem wenn das etwas ist, wo wir Potenzial sehen, wie könnten wir das skalieren, sodass es auch die ganze Organisation nutzen kann, das Projekt. Das war es dann auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Muss ich das irgendwie ausmachen? Oder? Marco, lass ich dir das da, oder?
So, ja, vielen Dank, wir waren am Platz und gerne hier bleiben.
Ach so, stimmt. Ja.
Ich möchte eigentlich gerne jetzt in der Runde mal fragen, vielleicht jetzt viel Input erstmal auf den ersten Blick. Wir machen ja mehr noch weiter und gehen dann ein Stückchen mehr in die Praxis. Aber gibt es zu diesem Vortrag, würdest du dafür denn jetzt erstmal fragen? Wenn ja, komme ich gerne mit dem Mikrofon mal rum. Im ersten Blick nicht. Da hinten wird das Handy gezückt.
Dann fange ich mal an.
Ja. Hört man auch so gleich? Oder sonst gebe ich dir ja das Mikro.
Ich schaue mal an, vielleicht können wir mehr
fragen. Ah, okay, cool.
Frau Ramos, Sie haben vorhin die fundierte Relevanz vor Budgets. Mhm. Das habe ich verstanden, Sie haben gesagt, dass man, ich sage mal, die Information, Unternehmensinformation zurück etc.
Das Mikro einmal zum Beispiel.
Gut strukturiert, sichtbarer werden über ChatGPT als viel Geld in die Hand zu nehmen, damit man auf dem Sichtbar geht. Also, ich stelle jetzt vor, ich bin ein kleines Unternehmen, mache eine Homepage. Könnte es mal ein bisschen ausführen? Also, ich weiß nicht, wie man es machen kann. Also, ich als Kleinunternehmer vielleicht gar nicht so relevant bin in dieser großen Welt.
Also, das spielen übrigens, das muss ich jetzt natürlich als ein bisschen vereinfacht darstellen, da spielen noch andere Faktoren mit rein, beispielsweise gute Kundenbewertungen und gute Kundenrezensionen. Und, also selbst die Experten, ich bin jetzt nicht die Suchmaschinenoptimierungsexpertin, sagen, das sind alles Indikatoren, dass das Faktoren sind, die da reinspielen. Aber eben eine gut strukturierte, prägnante und kurze Antwort, das heißt immer anfangen mit einer kurzen, mit einem kurzen Abstract, wo man die wichtigsten Informationen reinpackt und dann nicht gucken, dass man jetzt, nehmen wir mal an, es geht um Erdbeerpudding, ja, dass ich jetzt das Wort Erdbeerpudding möglichst oft auf der Seite nenne, einfach so, hat ja Suchmaschinenmarketing früher funktioniert, in Anführungsstrichen, sondern eher mir überlege, was könnten denn meine Kunden für Fragen oder für Aspekte von der Erdbeerpuddingproduktion interessieren? Ja, und das hat eben sehr viel damit zu tun, dass man sich damit beschäftigt, was Kunden auch mit dem eigenen Produkt machen. Und da guckt, dass man über möglichst präzise und kurze Antworten, vor allem relativ schnell auf der eigenen Website, diese Informationen teilt, wenn das so Sinn macht. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber es wird sonst auch ein bisschen zu technisch, glaube ich.
Also ich verstehe, da können wir noch mehr dazu.
Ja.
Aber ich nehme das mit, wenn ich verstehe, wie ein Prompt gestellt wird, so sollte ich auch meine Homepage schaffen. Also was würde jetzt jemand, der sich für
Apple
interessiert, wie würde er sagen?
Genau.
Danke. Weitere Fragen?
Ich habe eine Frage, genau. Du hast die verschiedenen künstlichen KI-Modelle vorgestellt. Du hast gesagt, es gibt sozusagen die sehr guten, aber wenig die KI-Modelle und die vielleicht etwas weniger guten, aber dafür die korrekten Modelle. Ich bin aber hier gekommen, das ist interessant.
Mhm. Ich will das noch einmal. Ja. Also, alle KI-Modelle basieren ja, beziehungsweise andersrum. Es gibt große KI-Modelle, die im Grunde das komplette Internet gecrawlt haben, sagt man, und basierend auf diesen Informationen trainiert wurden. Dann gibt es Modelle wie beispielsweise Adobe Firefly oder Bria, ist ein anderes, ist tatsächlich ein israelisches Startup, die sind nur auf eingekauften Materialien sozusagen trainiert. So. Dementsprechend kleinerer Datenpool, oftmals eben Getty hat ja, die ist leider wirklich schlecht, Getty hat auch eine Bild-KI und die haben eben nur mit ihren eigenen Daten, das kennen Sie ja vielleicht, Getty Images, das sind halt eben Stockbilder und die KI-Modelle performen in zweierlei Hinsicht schlechter, weil sie eben einfach auf kleineren Datensätzen basiert sind, haben sie oftmals mehr Fehler, sehen halt auch nach Stock aus, man kann nicht so viel mit ihnen machen. Wohingegen Google auf dem kompletten Internet trainiert hat. Ja? Und natürlich sind da dann auch alle möglichen Inhalte drin und dementsprechend performanter, sagt man, ist dann auch das Bildtool in der Qualität. So.
Jetzt verstehe ich.
Vielleicht eine Frage von mir in die Runde. Wer nutzt denn
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Was empfiehlst du, wenn man jetzt einsteigen will in KI? Sei es für den Beruf, sei es für den zukünftigen Beruf oder für das Privatleben. Wo holst du deine Informationen? Welche Quellen würdest du empfehlen, wo man immer mal wieder reinguckt?
Die Frage kriege ich tatsächlich relativ häufig gestellt. Ist so schwer. Also erstens mal, weil in dem Kontext finde ich es ganz wichtig zu sagen, KI ist ja. Also KI kommt übrigens auch in Word vor. Ne? Also das, was wir kennen als Autocorrect, so das ist auch KI. Das heißt, es ist ein wahnsinnig breiter Bereich. Ich glaube, ich würde mir erstmal überlegen, welche Themen interessieren mich in dem Kontext. Ist es kreatives Schaffen? Ist es Suchmaschinenmarketing? Was ist so mein Thema? Und dann, ich folge ganz vielen Leuten, international arbeitenden Künstlern zum Beispiel, auf LinkedIn einfach. Es gibt, was ich ganz gut finde, das Handelsblatt macht einen ganz schönen KI-Newsletter. Es gibt SnipKI, das ist ein Startup aus Berlin, die haben auch so einen wöchentlichen Newsletter, der so einen Überblick gibt, was passiert denn da genau in der Welt. Ne? Aber ich kann diese Frage tatsächlich, weil sie so breit ist, immer super schwer beantworten. Ich hoffe, wie gesagt, Handelsblatt und SnipKI kann ich so empfehlen als Newsletter, aber ansonsten muss man sich, glaube ich, echt seine Nische suchen und dann ein bisschen LinkedIn durchstöbern und Leute Leuten folgen, die das machen, was man irgendwie cool findet und fällt ihnen.
Ich glaube, wir haben ja auch noch zwei Leute, die den Podcast machen. Zum Thema KI, also hier auch noch ein bisschen Werbung in die Richtung. Da hinten ist noch ein
Kai. Da ist noch
ein
Kai.
Da kam er aus jeden Fall bei der Werkstatt mit dabei.
Wie bitte?
Ist bei der Werkstatt gleich mit dabei.
Ich hoffe doch, dass ich mitmachen darf zumindest.
Ja, klar. Du sagtest, Unternehmen investieren immer mehr in Software-Tools, also Software und Tools. Warum nutzen sie nicht KI? Kannst du da schon mal so ein Beispiel nennen zum Heißmachen?
Ach so, das wollte ich so gar nicht sagen. Ich meinte, also Unternehmen, oder beziehungsweise vielleicht verstehe ich die Frage auch nicht ganz richtig.
Bei deiner Präsentation gesagt, Software und Tools in Unternehmen, aber sie berücksichtigen KI nicht.
Nee, in dem Fall meine ich tatsächlich Software und KI-Tools. Aber die Folie sollte eigentlich eher den Punkt machen. Sie investieren in Technik, aber nicht in das, was die Menschen brauchen. Also Strukturen, Kultur, Arbeitsprozesse, weil nun jemand, ich sage jetzt mal den Satz, wir haben jetzt ChatGPT oder wir haben jetzt Copilot eingeführt, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was wir damit machen sollen. So, das passiert halt tatsächlich häufig. Dass ich sich eben nicht über die Zielsetzung Gedanken mache, sondern den Leuten einfach die Technik hingestellt wird, ohne dass man Strategie und Kultur dafür gewappnet hat. Dankeschön.
Haben wir noch Fragen, Filippo? Weil wenn nicht, Ivana steht nachher auch gerne für Fragen und Antworten zur Verfügung. Also eingeladen bist jetzt auch zur KI-Werkstatt, die dann hier vorne vor der Bühne stattfindet, wenn der Rest von uns oder von euch allen dann gerne zum Netzwerk nach hinten geht, wo auch das Buffet steht, findet dann parallel die KI-Werkstatt statt. Aber es wird bestimmt auch später noch was zu essen für die geben, die bei der KI-Werkstatt waren. Dann würde ich sagen, jetzt danke Ivana und wir
schicken
jetzt auch Nico mit der Design-Portion.
So, warte. Das fliegender Wechsel.
Ich muss noch ein bisschen umbauen.
Ja.
Darf ich das jetzt abnehmen? Wie bitte?
Nico muss jetzt ein bisschen umbauen. Du musst es nur kurz switchen, weil Nico natürlich ein